Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wein und Weltfrieden mit Silvio Nietzsche und Lars Fischer.
Auch ein herzliches Willkommen von mir. Deine Stimme verändert sich total, wenn du ernst sprichst oder wenn du versuchst, die Sprechernummer durchzuziehen.
Ja, total.
Ich habe dich ja sogar mal nicht erkannt. Also ich habe ja da irgendwie, da hast du irgendwas eingesprochen, was auch mich betraf. Und das war, glaube ich, während der MDR-Aufzeichnung oder Produktion, die wir hatten. Und da habe ich dich ja gefragt, glaube ich sogar, wer ist denn der Mega-Sprecher da im Hintergrund? Worauf du ja dann meintest, das wärst du und ich das nicht glauben konnte. Also da, Chapeau oder Capello, wie man so schön sagt.
Ja, na danke. Aber klingt jetzt meine Stimme so im normalen Leben so und so scheiße oder? Nee.
Und sonst, das Wetter bei euch so?
Nee, läuft. Sonst so? Auch ja. Gut.
Alles gut bei uns, also wirklich alles sehr, sehr zufrieden.
So, jetzt mal hier Butter bei den Fischen. Um was geht's denn heute?
Ich dachte, dass ich über etwas berichten kann, was mich selber betrifft. Nun bin ich, glaube ich, jemand, der sich selten außen vor stellt. Aber nicht zuletzt machen wir den Podcast, um Wissen und Erfahrung, die wir beide selber gemacht haben, zum Besten zu geben. Und eine der ausführlichsten und größten Erfahrungen, die ich im Verlauf der letzten jetzt schon 20 Jahre oder fast 20 Jahre, Entschuldigung, wir sind im 17. Jahr, machen durfte, ist ja eine Weinbar-Erfahrung. Und ich finde es eigentlich fatal und schändlich, dass wir eigentlich noch nie über Weinbars gesprochen haben. Und vielleicht können wir, lieber Lars, zusammen für die nächsten
400 Jahre
Stunden eruieren und diskutieren, was eine optimale Weinbar ist. Und also es entstand ja, oder die Weinkulturbar entstand ja in einer Zeit, als es also einen richtigen Weinbar-Drive letztlich in Deutschland gab. Es gab zu wenig Weinbars damals. Das war für mich einer der Gründe, warum ich ganz gerne eine Weinbar aufmachen wollte. Und es war so eine richtige Begehrlichkeit dieser Thematik.
Total, das war damals schwer.
Also Leute wollten, ja, so 2007 bis 2010, also waren, zum einen haben sich viele Weinbars etabliert, sind viele Weinbars entstanden, und seitens der Weingenießer, Weintrinker, also man hat Weinbars gesucht, wo auch immer es die geben möge, die es damals noch nicht gab. So einer der ersten Weinplätze in Deutschland waren ja durchaus in Köln zu finden, damals mit Claudia Stern, Christina Fischer, mit dem Weingenossen Tafelfreuden, was mehr ein Restaurant war, und dem Vintage. Für viele so einen der Urgesteine so dieser Weinkultur oder des Weinbar-Feelings. Danach kam wenig nach, aber einiges nach. Und unter anderem, und das ist für mich jetzt der Anlass, kam der neue Barguide vom Falstaff Verlag heraus, wo Weinbars wieder aufgezählt und gelistet wurden. Gerold Steiner Wineplaces zeichnet ja alljährlich verschiedene Weinplätze aus und versucht sich diesem Thema so ein bisschen zu widmen und Leute außen vor zu stellen, die sich dem Weinbar-Thema sehr intensiv widmen. Und wir haben es bisher, außer durch Nebensätze und beiläufigen Erwähnungen, eigentlich total vernachlässigt. Und das fand ich schade, weil ich natürlich auch relativ viele Erfahrungen gemacht habe und vielleicht das mit dir teilen kann. Also falls du sagst, Film ist nicht so mehr meine Aufgabe, ich würde ganz gerne eine Bar eröffnen, worauf müsstest du achten? Worauf müsste derjenige achten, der als neue Profession Wein sieht?
Also erstmal Chapeau für jeden, der sich in die Gastronomie wagt. Das haben schon viele getan. Und ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, wo habe ich das gelesen? Also auch völlig Wumpe, aber man kann da entsetzlich viel Geld verbrennen. Also weil natürlich viele so Leidenschaften haben, ich will ein eigenes Restaurant haben oder eine eigene Bar oder irgendwie sowas. Also das sind dann ja immer irgendwie Leute, die irgendwie erfolgreich mit irgendwas waren, genug Geld übrig haben und dann solche Projekte, so Gastro-Projekte angehen, die eigentlich dann immer entsetzlich viel Geld kosten, weil sie eben keine gelernten Gastronomen sind.
Wir wollen jetzt nicht das große Thema aufmachen, wie funktioniert Geldwäsche, sondern eher dieses Ernsthafte.
Also Elas, jetzt mal ehrlich. Also was für
sag doch mal.
Also was für mich als ich glaube, dass ich tatsächlich in die Rolle eines Weinbarbetreibers kann ich nicht schlüpfen, aber ich kann für mich auf jeden Fall ganz klar sagen, was ich wahnsinnig wichtig finde. Soll ich das vielleicht machen?
Mach doch.
Also, du bist weggenickt. Also, was ich natürlich, das war damals ja auch die Zeit, so mit dem Weintrinken, es dann irgendwie losging. Ich für mich einfach, was mir immer gefehlt hat und auch heute hin und wieder in sogenannten Weinbars, ich immer noch nicht so richtig habe, dass die Weinbar die für mich als Kunde die große Chance eröffnet, dass man richtig fetzige Weine trinken kann und zwar eben auch glasweise. Dass ich also nicht genötigt bin, irgendwie nur weil ich drei verschiedene coole Weine trinken möchte oder daran Spaß habe, es mich interessiert, wie sie schmecken, wie sie sind etc. und mir jeweils in eine Flasche reinarbeiten muss, sondern dann eben sage ich gern davon Glas oder davon Glas und davon Glas. Das ist für mich die große Stärke der Weinbar. Wobei auch da eben manchmal leider ich feststellen muss, dass eben denn die spannenden Sachen eben doch nicht glasweise ausgeschenkt werden. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, der gute Gastronom, der kriegt doch jedes Glas an Mann. Also egal, was es kostet, gefühlt. Oder täuscht das? Also mir geht's jetzt nicht um eine 3.000-Euro-Flasche, sondern es geht um eine Flasche, die ab Hof, weiß ich nicht, so 50, 60, 70 kostet. Und Restaurants machen die gleich gar nicht auf, was ich auch immer wieder schade finde, gerade wenn man isst und dann vielleicht auch mehrere Weine zum Essen haben möchte, dass es das dann immer nur flaschenweise gibt oder halt den Standardkram Weiß, Rot, Rosé wird gern genommen. Aber man kriegt das doch, als guter Gastronom kriegt man das doch los, oder nicht?
Durchaus, wenn man versucht, in die Interaktion mit dem Gast zu treten, versucht eben auch seine Bedürfnisse dann irgendwo zu eruieren, mit ihm zu kommunizieren und vor allen Dingen die Facette der Weinwelt versucht in irgendeiner Form darzustellen. Neben dessen, also um erstmal auf deine Frage zu antworten, gibt es ja gerade in der heutigen Zeit ganz viele Techniken und Möglichkeiten, den Wein nicht innerhalb von 24 Stunden ausschenken zu müssen, sondern durch Coravin, Vacuvin oder was auch immer, den Wein für eine gewisse Zeit haltbar zu gestalten und ihn dann umso attraktiver glasweise ausschenken zu können. Also daher ist es wahrscheinlich oftmals mangelnde Euphorie, mangelnde Begeisterung, mangelndes Wissen, mangelnde Erfahrung, warum solche Weine nicht angeboten werden oder warum der geneigte Gastronom da nicht in der Lage oder Situation ist, diese anzubieten. Ich finde aber auch, solche Weine sollten oftmals untermauert werden und sollten einen gewissen Unterbau haben. Also es bringt nichts, wenn ich nur die großen Gewächse anbiete, sondern ich sollte auch verschiedene Ortsweine zum Beispiel oder Gutsweine anbieten. Und ich finde, du magst das eine Extrem mögen und das eine Extrem suchen, wenn du in eine Weinbar gehst, dass du sagst, ich möchte Chateau Schlag mich tot probieren, weil ich den zu Hause mir alleine auf dem Sofa nicht, wie sagst du, schön reinleiern oder hinter die Binde kippen möchte, sondern ich möchte eine Dramaturgie dabei haben und möchte eine gewisse eine gewisse Euphorie auch haben. Oder ich möchte einfach auch in eine Weinbar gehen, um die Atmosphäre zu genießen. Und ich finde, das, was in vielen Weinbars bedauerlicherweise vernachlässigt wird, ist der normale und der einfache Weintrinker. Und auch dieser sollte Berücksichtigung finden. Also, dass man sagt, ich möchte die Atmosphäre einer Weinbar, die ja oftmals eine ganz besondere ist, genießen und aber keine 85 Euro für ein Gläschen Wein bezahlen, weil ich es einfach nicht wertschätzen kann, weil ich es nicht mir nicht leisten möchte. Und diesen Brückenschlag, das finde ich eigentlich recht wichtig. Von Konsumentenseite finde ich es durchaus auch wichtig zu respektieren, dass man in einer Gastronomie ist, also dass man in einem auch Wirtschaftsunternehmen ist und allein, keine Ahnung, für die Inhaltsversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung oder was auch immer, der Gastronom in seiner Kalkulation mindestens 100, nicht in seiner Kalkulation, aber in seinem aktiven Verkauf 100 Gläser Wein verkaufen muss, um allein diese beiden Versicherungen zu bezahlen vom Personal und Pacht und sonstigen und Marketingaktivitäten nochmal abzusehen. Also, dass man da schon einen gewissen Mehrwert aufbringen muss. Aber es ist immer ein Geben und Nehmen und ich finde, wenn man ein guter Weinbarbetreiber oder Gastronom ist, sollte man die verschiedenen Weinseelen betrachten und den verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Und dann, finde ich, wird auch eine Weinkarte recht spannend und interessant. Und die Weinkarte sollte sich eben nicht nur auf die flaschenweisen, außergewöhnlichen Sachen konzentrieren, sondern eben auch auf die Glasweisen, dass man da spannende Sachen anbietet. Ich würde aber, und das ist so mein erster Ansatz, ganz gravierend unterscheiden zwischen einer Weinbar und einem Weinbistro. Also Weinbistro ist ja ein Termin, was in Deutschland kaum Anwendung findet, was aber die meisten Weinbars praktizieren. Also eine Lokalität, die noch kein Restaurant ist, wo trotzdem Speise und Wein den gleichen Stellenwert hat. Oftmals dem Konsumenten, dem Gast geschuldet. Weil viele, die Wein genießen, Wein trinken, wollen dazu etwas essen, fühlt sich der Gastronom dann genötigt, eben auch Speisen anzubieten. Und es wird mehr und mehr ein Bistro. Also diese reinen Weinbars gibt es kaum, was ich total schade finde.
Warum war das jetzt gegen so ein kleines Häppchen zum Wein einzuwenden?
Es spricht nichts gegen ein kleines Häppchen, aber wenn es dann 4 Hauptgänge und 5 Vorspeisen gibt, kommst du dann irgendwann in eine Situation, wo du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nur Wein trinkst. Und wo die Atmosphäre dann auch eine andere ist. Also wenn Speisen neben dir im großen Stil nebenher mit Menü und so weiter serviert werden, okay. Du sitzt da mit deinem Glas Wein. Also letztlich bist du ja dann auch ein Wirtschaftsteil in diesem gesamten, angenommen jetzt ist es eine kleine Weinbar, eine intime Weinbar, wo du 20 Sitzplätze hast, wenn du dann 2 Sitzplätze für 2 Gläser Wein blockierst und neben dir wird das große Menü serviert und also ist das so vom Gefüge her falsch. Und du wolltest aber eigentlich, von dem her hast du nichts falsch gemacht, nur auf ein Gläschen Wein in eine Weinbar gehen. Wenn es da eine andere Kategorisierung geben würde, fände ich das als Gast, also aus Gastsicht, mehr als dankbar. Auch mehr den Mut zu haben, dass man sagt, wir sind eine Bar und wir versuchen es einfach in der Form nicht zu übertreiben. Also versuchen nicht, die große Speisenummer zu.
Wie ist es denn bei dir? Ist es da gibt es auch immer, also es gibt Käse auf jeden Fall, das ist ja auch eine ganz, ganz eigene Wissenschaft, aber es gibt den Käse und dann so ein paar noch ein Süppchen und ein Brot oder irgendwie sowas, ne? So.
Wir haben den Zwischenweg ganz gut finden können, also mit Käse, mit Süppchen, mit Flammkuchen. Und gelegentlich gibt's noch Sardinen beziehungsweise Kokotte, also so Käsetöpfchen, also wo der Käse gebacken wird. Solche Sachen, also kleine Naschereien. Oftmals merken wir auch, dass durchaus der Bedarf nach viel mehr Speisen ist, versuchen es aber ganz gravierend und ganz vehement seit Jahren oder Jahrzehnten ja jetzt schon einzudämmen, um eben diesen Barcharakter zu erhalten. Und ganz, ganz viele andere machen das leider nicht und das finde ich schade. Und witzigerweise ist das lediglich beim Wein. Also eine Cocktailbar oder eine klassische Bar oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, die schafft es. Also dass es da Nüsse und Alkohol gibt auf gut Deutsch und darüber hinaus relativ wenig erweitertes Angebot.
Ich kriege gerade nicht Hunger, leider.
Aber und da vermisst es aber auch keiner. Also wenn du eine Cocktailbar gehst, du würdest nicht danach fragen, ob es hier noch eine Pizza gibt, oder?
Nee, aber natürlich hängt Wein viel stärker an am Essen und an Genuss, als das jetzt ein Cuba Libre macht. Vom Gesamtkonzept, also vom Wohlfühlen her, von allem drumherum. Also insofern kann ich das schon verstehen und gehst in eine Bar, um was zu trinken. Auch wenn da wahrscheinlich so ein Wiener Würstchen zum Bier auch passen würde, aber ich gebe dir recht, ja, man hat viel mehr, in der Weinbar habe ich trotzdem viel mehr das Bedürfnis, auch noch irgendwas Leckeres zum leckeren Wein zu essen, weil das viel stärker zusammengehört. Insofern habe ich da.
Aber gerade wir in Deutschland sollten ja diese reine Barkultur und so eben auch Weinbarkultur umso intensiver leben, weil wir, glaube ich, das einzige Völkchen so auf der halben Welt sind, die trinken, um zu trinken. Also hier in Deutschland wird Wein getrunken, um Wein zu trinken. Ich würde es in Italien, Spanien, Portugal oder wo auch immer verstehen, wenn dort noch mehr Speisen angeboten werden, weil dort genießt man Wein zum Essen und Essen zum Wein, egal wie rum man es sehen möchte. Und dort gibt es witzigerweise wesentlich mehr Weinbarkultur als reine Barkultur. Also ich habe interessantere Weinbars in, keine Ahnung, in Amsterdam, in Paris, in Portugal, in Madrid kennengelernt als in Deutschland. Wobei es mittlerweile sehr, 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 sehr gute und sehr interessante und spannende Weinbars in Deutschland gibt. Aber was macht so eine richtige Bar aus? Vielleicht darf ich da meine Gedanken zum
Essen geben. Weil meine eine Staunung, oder was?
Ideale Wein.
Hallo?
Das war die Kunstpause, genau. Da wollte ich den geneigten Zuhörer seine eigenen Gedanken machen lassen.
Für mich jetzt schon so ein bisschen.
Nein, erzähl du erst, Lars. Nee, bitte, Lars. Komm, nein, bitte, doch. Ich geh mir einen Wein holen und du kannst erzählen. Es dauert ja doch ein bisschen länger.
Nee, also, naja, also meinst du jetzt so diesen Gemütlichkeit? Also, nachdem ich ja nun schon gefochten habe für den glasweisen Ausschank aller Weine, finde ich, weiß nicht, das, was die Bar ausmacht, also die Bar kann alles Mögliche sein, also rein optisch, aber was ist doch, also ist sach- und fachkundiges Personal und jemand mit großer Leidenschaft und jemand, der wirklich, also als Mensch einfach wahnsinnig gerne Gastgeber ist, den brauchst du eine Bar, wenn ich das so sagen darf, eben weil also der Gastgeber und eben viel Sach- und Fachkunde eben deshalb, weil natürlich viele Menschen in die Wein, du hast halt immer so ein paar Nerdys, also so ein paar Typen, was weiß ich, zum Beispiel wie ich, die sagen, ich will das und das und das und das schon sehr genau wissen oder beratungsresistent erscheine oder sonst wie arrogant, aber was ja auch viele, da musst du ja wirklich erraten und erfühlen und mit all deinen Sinnen irgendwie versuchen herauszufinden, was die trinken, was sie wollen könnten. Also das ist ja wieder eine Glaskugel. Wenn da so Menschen reinkommen, dann muss man ja auch erstmal gucken, Mensch, so und was hilfst du dem jetzt über? Ja, finde ich, das ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Also insofern finde ich, ist das Allerwichtigste an der Weinbar der Weinbarbetreiber. Dass man so ein paar Barmöbel da reinstellt und es ein bisschen gemütlich macht oder dass man eben auch mit den Dekorationsmöglichkeiten, die so Weinflaschen an sich so eben mit sich bringen, dass man damit spielt oder sich was ganz Fetziges überlegt, das ist alles okay, aber das A und O ist für mich der da steht, an vorderster Front mit Gast und Wein kämpft.
Das finde ich zu 100% auch. Also eine Weinbar kann nur so gut sein wie das schlechteste Glied des Personals, also nur wenn das Personal als solches
oder der Weise wird gern genommen,
wie auch immer man sie bezeichnen nennen möchte. Also ich finde, die Personen spiegeln die Ausstrahlung des Weines und letztlich auch der Weinbar wider. Wir hatten bei uns in der Tat ein unfassbares Händchen und ganz, ganz viel Glück mit nahezu allen. Das waren jetzt über die letzten über 15 Jahre auch schon 13 verschiedene Persönlichkeiten, die bei uns tätig waren. Davon sehr, sehr viele, sehr lange, was ich mit ganz, ganz großer Dankbarkeit betrachte. Manchen durften wir auch raten, im positiven Sinne sich weiterzuentwickeln und weiterzuziehen, weil sie sich weiterentwickeln sollten und bei uns die Atmosphäre einfach mochten. Aber wir hatten auch schon die Situation, dass wir jemanden hatten, wo ich im Nachhinein erfahren durfte, dass Gäste zum Beispiel wegen dessen und dessen, ich glaube, dessen ist möglichst neutral, weder er noch sie, formuliert, damit ich eben kein Disse, wie du so schön neudeutsch sagst, nicht mehr kommen wollten. Also die Persönlichkeiten einer Weinbar sind maßgeblich für deren Erfolg verantwortlich. Und sowas, der Fisch stinkt vom Kopf, sollte natürlich immer von oben gelebt werden, aber eben auch in der Vorauswahl schon letztlich darauf geachtet werden, dass das Gesamtteam dann einfach funktioniert. Und dann, und das ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem, aber auch die Chancen einer Weinbar, ist die kompetente Ausstrahlung. Also, dass das eben auch bis ins letzte Glied gelebt und gefördert wird. Und dass es da eben nicht nur die Runner gibt, die Weinflaschen von A nach B tragen, sondern eben auch jeder sich seiner Verantwortung bewusst ist und das zelebrieren und leben und die Weinfreude nach außen tragen kann, darf und möchte. Ich finde, es gibt kaum ein so... eine kaum so tiefenpsychologische Ebene wie eine Weinbar, weil du binnen kürzester Zeit das Bedürfnis des Weintrinkers eruieren musst und das nicht im Laufe der Ankunftssituation oder eines Restaurants zelebrieren kann, sondern relativ schnell begreifen musst, möchte der jetzt ein Glas Wein für 5 oder eins für 500 Euro und diesen Brückenschlag dann auch hinlegen und empfehlen muss. Und du hast als Angestellter da meistens auch nur eine Chance. Wenn du einmal abgeschrieben bist, bist du abgeschrieben. Und dann greift der beherzte Gast dann leider selber zur Weinkarte. Aber wenn man da faszinieren kann, ist das eigentlich eine ganz, ganz großartige Plattform und Geschichte, seine eigene Weinliebe auszuleben. Ich finde, es gibt eigentlich so ein Credo für eine Weinbar und dann fängt es an, dass eine Weinbar so diesen besonderen Zauber bekommt oder die besondere Ausstrahlung. Und ich finde, dass es dann, wenn du es für die Passion, also für die Leidenschaft und nicht fürs Geld machst. Und da, glaube ich, separieren sich Weinbars von vielen, vielen anderen Lokalitäten oder Unternehmungen, wo du es durchaus fürs Geld machen kannst, aber in der Weinbar solltest du immer für die Leidenschaft da sein. Also die Leidenschaft zum einen des Weines, den Wein zu zelebrieren, das aber nicht in der selbstdarstellerischen Art, Form und Weise, sondern diese Leidenschaft, den Funken überspringen zu lassen auf den Gast. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, manchmal zu einfach. Und dann auch eine gewisse Dramaturgie durch den Abend zu leben, mit einer stetig beständigen Leidenschaft und nicht zu sagen, okay, den habe ich fasziniert, da habe ich es geschafft, sondern immer wieder anzuheizen und immer wieder neu zu begeistern. Und ich glaube, da kannst du es am besten beurteilen oder am besten sehen, dass wenn du eine erste Empfehlung hast, dann möchtest du noch eine weiter treiben und noch weiter gelebte Empfehlung und möchtest im Prinzip immer noch einen draufsetzen, um das noch begeisterter zu erleben, oder?
Ja, also ich frage mich jetzt, diese Menschen, da gibt es jetzt so viel, gibt es davon nicht. Also du brauchst ja schon ein enormes Wissen, also neben auch einer enormen Trinkerfahrung oder Geschmackserfahrung. Und die musst du ja erstmal alle finden. Und also die Leute, die so gut sind, die musst du dann auch noch dazu kriegen, eine Weinbar aufzumachen. Das ist kompliziert. Und ja, ich gebe dir recht, das, was es, der Besuch an der Weinbar, was es ausmacht. Also neben, ich habe jetzt heute einfach Bock, mit einem Kumpel irgendwie zwei coole Weine zu trinken und einfach nur so zum Reden. Oder aber ich komme und lass mich ein auf so eine Reise. Also die es ja sein kann, ne? Also dass ich wirklich komme und sage, hey, komm, jetzt habe ich Herberts Bock, fetzige Sachen zu probieren. Und dann, ja, brauchst du zwingend eine Dramaturgie. Ja, einfach logischerweise, dass dein Gaumen leidet dann ja auch an so einem Abend. Oder deine sensorischen und geschmacklichen Fähigkeiten, das wird dann ja quasi hinten raus nicht besser. Also dann gibt es natürlich verschiedene Varianten oder Punkte, die man in seiner Dramaturgie als Gastgeber irgendwie auch berücksichtigen muss. Aber ich frage mich, also das müssen die Besten der Besten sein, oder nicht? Die so einen Laden aufmachen.
Eigentlich nicht. Also manchmal ist es einfach auch Mut zur Lücke oder beziehungsweise im Bewusstsein dessen, was man hat, was man kann, was man leisten kann und eben nicht zu versuchen, einer der Besten zu sein. Wenn man das kann, dann kann das toll sein. Dann kann es auch sehr, sehr erfüllend sein. Aber es kann manchmal auch nicht Leid bringt, aber es kann deprimierend sein, wenn man realisiert, dass man das nicht ist. Also es ist der stetige Drang, die Freude und die Liebe an dem Produkt und an den Gästen zu erhalten. Das macht's beim Wein unfassbar einfach. Eine Freundin von mir hatte eine Zeit lang Weinseminare gegeben und fand die Begeisterung großartig, die Probanden oder die Teilnehmer dort gelebt haben, und ist dann witzigerweise in eine andere Branche gewechselt und hat dort auch Seminare gegeben und merkte, es ist halt furchtbar nüchtern, wie sie betrachtet wurde, und es war umso schwieriger. Also wir haben in der Weinbarkultur den ganz großen Vorteil, dass die Leute spätestens nach dem zweiten Glas entspannen, das Ganze freudiger wahrnehmen und mit einem etwas breiteren Lächeln genießen. Und das aber zu nutzen, zu intensivieren und die Freude zu steigern und die eigene Freude dabei, also nicht im eigenen Konsum, sondern in der eigenen Begeisterung, über den Abend oder über die Zeit, über das Jahr ausleben zu lassen, das finde ich, ist eigentlich das größte Credo dabei und die Weiterentwicklung. Also dass man kann durchaus mit, keine Ahnung, 3 Flaschen starten. Oder eine Auswahl von 3 Weinen. Man könnte auch eine Weinbar mit 3 Weinen aufmachen. Aber einfach zu schauen, was kann man Neues bieten? Was kann man Interessantes bieten? Wo ist mein USP in irgendeiner Form? Was kann ich anderes bieten, als es andere haben? Und wenn man das findet, dann kann man das mit Stolz und Freude leben, was man dort macht, zelebriert und genießt.
Wie viele Weine hast du auf der Karte?
Also ich glaube, zum offenen Ausschank haben wir so um die 70 bis 90 ungefähr. Und auf der Karte haben wir wahrscheinlich um die 3.000, 3.500. Wir zählen sie zu selten. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen freaky und so ein bisschen, will ich sagen, krank oder messihaft, was wir da praktizieren. Wobei wir dann eine Ausnahmeerscheinung sind. Ich habe jetzt vor kurzem eine Restaurantkarte erleben dürfen, wo ich sehr beeindruckt war. Die hatten 100 Positionen, aber die waren so gut zusammengestellt, dass sowohl der unbedarfte Weintrinker als auch der totale Weinfreak da unfassbar viel Spaß mit haben kann, und das an die Hand genommen, begleitet und auf den richtigen Wein geführt, kann da auch jeder, egal welche Erfahrung er hat oder nicht, sein Weinglück finden. Und das ist eigentlich fast noch smarter, als irgendwie so eine Mega-Bombenkarte da irgendwie zu präsentieren und die größte Freakshow abzuziehen. Apropos Freakshow, ich finde es manchmal gut, wenn es spezialisierte Weinbars gibt in irgendeine Richtung. Also wenn man sagt, okay, ich habe diese Natural Weinbar und lebe das dort mit einer gewissen Leidenschaft, finde es aber manchmal noch besser, wenn man auch dem nicht so naturweinaffin eine gewisse Heimat bietet. Also wenn man da auch ein Bewusstsein, Wissen und eine gewisse Tiefsinnigkeit.
Also sprich, dann so, du hast halt, was weiß ich, 100 Natural Weine da und hast aber auch noch 10 normale, falls sich jemand in deinen Laden verirrt, dem das alles ein bisschen zu viel ist. Meinst du das so?
Entweder das oder das exemplarisch dann so ein bisschen zu spiegeln, wo man sagt, anhand derer kann ich die Besonderheit der Natural Weine darstellen, oder ich habe eben Weine, die dem konventionellen Gaumen auch schmecken. Aber ich finde, das ist so, sonst so diese Barista-Mentalität, die dann irgendwo in vielen Weinbars auch gelebt wird, wo jeder verachtet wird, der die eigene Ideologie oder die eigenen Gedanken nicht teilt. Und das finde ich einfach unfassbar schade, weil es dann eine Missachtung des Gastes und des Kunden ist, und letztlich sollte so eine Weinbar nicht zur Selbstdarstellung dienen, sondern als Gastwirtschaft im Sinne des Wortes. Und nur dann, wenn man es praktiziert, ich finde, jede Gastronomie wird dann erfolgreich, wenn ich den Gast vermag, wie bei mir zu Hause, zu beherbergen. Also wenn du zu Hause Gäste hast, angefangen beim Türöffnen, begrüßt du die ja auf eine andere Art, Form und Weise, als du zumeist oder zu 90% vieler gastronomischen Einrichtungen begrüßt wirst.
Gar nicht, meinst du? Also erlebe ich sehr, sehr oft. Gehst in ein Restaurant, da sagt keiner irgendwie, hallo, setze dich hin. Wird hier die Karte hingelegt, geht jemand wieder. Dann kommt jemand und sagt, schönen guten Abend, was wollen Sie denn haben? Aber dieses klassische schönen guten Abend, nee.
Und wenn du die Leute dort abholen kannst, bei diesem persönlichen Gefühl oder mit diesem persönlichen Gefühl, wie du es zu Hause machst, hast du wahrscheinlich schon 70% derer Herzen gewonnen. Und das ist so ein erstes Intro und so geht es eben auch durch.
Aber das sollte doch für jede gastronomische Einrichtung gelten. Also wirklich für ausnahmslos jede. Also ich finde, dieses Gastgebergehen, das muss man schon irgendwie mitbringen. Also ob man nun eine Kaffeebar eröffnet oder eine Weinbar oder ein Restaurant oder sonst was. Also man muss prinzipiell Bock auf Menschen haben und Bock darauf haben, Gastgeber zu sein. Sonst wird das nichts. Also ich frage mich immer bei vielen, warum sie das machen, aber egal.
Und da ist die Kaffee- oder Barista-Kultur, finde ich, sinnbildlich und eigentlich auch nur so ein entfernter Spiegel vieler Weinbar oder Weineinrichtungen, denen ja vorgeworfen wird, sie dienen mehr der Selbstdarstellung, die klassischen neuzeitlichen Barista, und nicht eben, um ein Service-Element zu sein oder ein Service zu bieten. Und das ist tragisch.
Also was mir aufgefallen ist, also in der einen oder anderen Weinbar oder so ähnlichen Konzepten, dass so eine, wie du ja sagst, Barista-Mentalität, dass ich weiß nicht, ob das von Hause aus diese Selbstdarstellung ist oder aber ob sie vielleicht über die Jahre müde geworden sind, den Leuten noch was zu erklären. Also man merkt so richtig, es ist eine brutal, kommst du rein, so wirst du von oben bis unten angeguckt und dann mit der Frage, oh Gott, was will der jetzt von mir? Ist das wieder einer, der keine Ahnung hat? Und dann sagst du irgendwie drei Sätze, dann kriegt der schon mit, dass du jetzt nicht ganz neu mit Weinen bist. Und dann, ach ja, Gott sei Dank, sie haben halt Gott sei Dank Ahnung, das ist ja Gott sei Dank. Und wo ich mir denke, hey, wieso? Also ist doch, darum geht es doch gar nicht.
So schade, ja, ist.
Und dann hab ich selbst, auch wenn ich vielleicht Ahnung habe oder ein bisschen, keine Ahnung, dann eigentlich auch schon keinen Bock mehr, weil ist doch Wumpe. Ich gehe hier in das. Am Ende ist es eine gastronomische Einrichtung, in der ich gerne bewirtet werden möchte. Das ist das Grundkonzept so eines Ladens und keine Pilgerstätte, dass ich jetzt, keine Ahnung, eben Barista oder Sommelier oder sonst wie besuchen darf. Mensch, Leute, mal entspannt bleiben.
Totale Verkennung seiner Profession. Also das finde ich so schade. Gerade jemanden, der vielleicht, wo soll ich denn sonst als Nicht-Weinkenner hingehen, wenn ich in eine professionelle Anstalt, um mich da irgendwie weiterzubilden, Fragen loszuwerden und seien sie noch. Und da gibt es ja eigentlich keine blöden Fragen. Also selbst wenn ich, wenn der fragt jetzt so rot-weiß, trocken, nicht trocken, und ich frage, was der Unterschied zwischen rot-weiß. Und wenn dann ein Augenleiern kommt, dann ist derjenige, der mit den Augen leiert, sollte weg der Nächste kommen. Ja, genau, anderen Beruf. Und also das finde ich, sind so mit die größten Fehler, die man machen kann. Also es dürfte einem eigentlich keine Frage zu doof sein, keine auch wiederholte Frage. Und selbst wenn derjenige nach dem 10. Glas die gleiche Frage von Anfang, weil er sich jetzt nochmal traut, zu stellen, dann sollte man immer noch engagiert und euphorisch genug sein, diese mit einer ähnlichen Euphorie wie hoffentlich am Anfang zu beantworten.
Sagst du was? Also deine Worte in Gottes Gehörgang, kann ich nur sagen. Hoffen wir mal das Beste, dass es viele Menschen wie dich gibt, die eine Weinbar aufmachen, und wenig von den anderen.
Ich wollte mich da jetzt gar nicht so außen vorstellen, aber das ist so im Prinzip so meine Erfahrung über Jahre.
Du lobst also dich ja denke, nicht selber, ich lobe dich ja. Insofern ist das, glaube ich, okay.
Ach, dankeschön. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Diese beiden Sachen zusammengeführt, also zum einen eine gute Auswahl, eine einigermaßen anständige Atmosphäre und eine Leidenschaft, die ganz klar dem Kommerz untergeordnet ist und wobei das natürlich nicht außer Acht gelassen werden darf, und einfach Freude bringt an dem Tun und Sein und Schaffen, was man macht. Und bitte, bitte die richtige Musik.
Das ist ein schwieriges Thema, finde ich. Musik ist, puh. Da ziehe ich jetzt ganz viel Nebenluft. Musik ist so eine Sache. Nee, das ist wirklich, ich habe nämlich lustigerweise neulich gerade, ist ein Album rausgekommen, hin und her. Und es gab früher mal einen Laden in Leipzig, den gibt es aber nicht mehr, in den ich gern gegangen bin. Und da lief immer total fetzige Musik. Und die haben auch immer die CDs ausgestellt, also was dann da so lief und so hin und her. Es war so eher so ein, sagen wir mal, Musikcafé, ja, irgendwie. Und traf eben meinen musikalischen Geschmack. Und dann habe ich wirklich sehr lange über musikalische Untermalung nachgedacht. Nur ist es natürlich auch in meinem Beruf, denke ich, ohnehin viel über Musik nach, was man für was einsetzt. Und weil Musik wahnsinnig wichtig ist. Also gerade die Musik, die du nicht direkt wahrnimmst. die kann ja, da geht es ja ganz viel um Energie, sage ich jetzt mal. Und da kann ganz viel schief gehen, finde ich. Und ich finde das wahnsinnig nervig, wenn jemand macht die Rotwein auf und Klaviersonate an. Das ist nicht zwingend, das muss nicht kombiniert werden. Das kann super funktionieren, muss aber nicht. Also so gibt es ja so Stereotype, die dann kommen. Der Weintrinker hört klassische Musik. Nee, der Weintrinker kann Slayer hören, aber möglicherweise ist natürlich auch, ist ja auch die Frage, was willst du in der Bar? Soll da viel geredet werden oder soll da nicht geredet werden? Überhaupt Musik? Reicht dir das Rauschen? Ich finde das auch, manchmal hat man das, oder das ist ja oft so in Bars, gerade in Hotelbars. Da, entweder hast du einen, der so wahnsinnig, wahnsinnig schlecht neu arrangierte große Hits da am Klavier zum Besten gibt. Oder so die brutal, die schon fast sedierende Fahrstuhlmusik. Also so Musik, die an Hintergründigkeit und Belanglosigkeit nicht zu überbieten ist. Das macht mich auch wahnsinnig. Aber Musik ist, finde ich, da muss man auch dahinter stehen. Also da muss auch der Gastgeber, da muss da eine Philosophie zu haben. Also sonst endet es wirklich in dem düm 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 bum bum bum. So wie bei uns. Die Hintergrundmusik von meinem Weltfrieden.
Das ist für mich so ein Punkt, wo ich merke, wie weit hat der Gastgeber gedacht. Also es gibt ja richtige Hintergrundmusikarrangeure. Also es gibt, das ist eine Profession, wo du für ein Restaurant deine Musik aussuchen lassen kannst, das zusammenstellen lassen kannst und das auf dein einzelnes Objekt abgestimmt komponieren oder inszenieren kannst. Und das finde ich teilweise, ich habe das mal in der Hotellobby erlebt, dass zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Musik läuft, dass zu verschiedenen, auch mit, was natürlich für eine Weinbar total undenkbar ist, jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber das gönne ich mir, dass verschiedene Duftsituationen in dieser Hotellobby war. Ja. Also hattest du einen Frühlingsduft und abends hattest du einen etwas modrigeren, nein, hattest du einen etwas gesetzteren und so etwas dumpferen oder dunkleren Duft.
Schwereren.
So. Und das begleitet mit der Musik. Das fand ich so unglaublich durchdacht, inszeniert und spannend. Ich finde, es funktioniert zum Beispiel in einer Bar nicht, weil es ein ganz großer Unterschied ist, ob jetzt zwei Leute in dieser Bar sitzen oder die Bar knallevoll ist, sowohl von der Lautstärke als eben auch von der Lebendigkeit, von der Intensität auch der Musik. Und manchmal muss man es auch auf die verschiedenen Gesprächsrhythmen abstimmen, dass man sagt, okay, jetzt wähle ich in dem Augenblick was anderes aus. Und es passt eben nicht immer Smooth Jazz. Manchmal muss eben auch irgendeine lebendigere Musik sein.
Lebendige,
auch von der Lautstärke.
Deep House. Wobei ich wirklich, vielleicht ist das auch so eine Alterssache, also ich gehe fast gar nicht mehr in Bars. Also das hat durchaus was mit Kindern zu tun. Also der Ausgehrhythmus ist da auch eine andere. Aber wenn wir irgendwo sind und wir dann doch irgendwie abends nochmal in eine Bar gehen, also dann meistens so Freunde, Kollegen oder irgendwie so, ich feststelle, dass mich diese Lautstärke wahnsinnig macht. Also da ich ja, ich als Mensch ganz persönlich dann eher so gesprächsgetrieben unterwegs bin. Also ich bin dann mit Leuten unterwegs, mit denen ich mich gerne unterhalten möchte. Und wenn du dich dann, und alle finden das total toll, wenn sie ganz eng zusammenstehen und sich anbrüllen müssen, mich macht das total fertig. Also bis hin, dass es mich wirklich massiv nervt. Und dann habe ich natürlich in so einer normalen Arbeitsumgebung, habe ich sehr viele Stimmen, sehr viel Musik, auch Sachen um mich rum. Also ich bin auch ein ganz großer Fan der gepflegten Stille. Aber das mag jetzt auch was sehr Persönliches sein. Aber wollte auch den Gedanken nochmal loswerden.
Wenn ich die Seite von dir mal irgendwann kennenlernen darf, würde ich mich sehr freuen.
Wie, was, also wo? Die gepflegte Stille? Achso, weil ich in der Labertasche bin. Na gut, das ist was anderes. Also, aber auch von dem Geräusch meiner Stimme muss ich mich ja irgendwann mal erholen. Also in diesem Sinne ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Jetzt zack, bumm, aus. Genug von uns.